Abends bei beide Seiten live. Die Einsätze könnten ja nicht höher sein. Es geht in diesen Stunden um die Zukunft der Ukraine und damit auch Europas. Das sind Bilder des Besuchs von Volodymyr Zelensky. Der ukrainische Präsident ist seit einer Stunde beim Gespräch mit Donald Trump in größerer Runde. Und anschließend, dabei bleibt es heute nicht, sind auch 7 VertreterInnen aus Europa bei Trump. Hier sehen wir Keir Starmer, den britischen Premier. Wir sehen die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni vor dem Weißen Haus. Wir sehen den finnischen Präsidenten Alexander Stubb. Dann kommt auch NATO-Generalsekretär Mark Rutte zu Trump. Außerdem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ebenfalls heute im Weißen Haus um 21 Uhr dann in der großen Runde mit Donald Trump. Dann haben wir auch noch den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz und last not least den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Das bedeutet, es sind heute gleich 8 SpitzenpolitikerInnen zu Besuch bei Donald Trump in Washington. Und diese 8 wollen bei Trump erwirken, dass er die Ukraine und damit Europa nicht fallen lässt und dass es sicher sein muss, sobald die Waffen schweigen sollten, dass Russland die Ukraine nie mehr angreift. Und das wollen wir analysieren, was da am Tisch liegt und vielleicht heute rauskommt. Außenpolitik-Experte und Militärstratege Gerald Karner ist bei uns. Grüß Gott, Herr Karner. Vielen Dank für die Zeit.
Schönen guten Abend, sehr gerne.
Herr Karner, ein bisschen was haben wir schon gesehen von diesem Treffen, jetzt gerade die Ankunftsbilder. Und außerdem gab es schon ein paar Worte von Präsident Volodymyr Zelensky im Oval Office bei Präsident Trump, bevor es zum Gespräch kam. Und das hören wir uns ganz kurz an.
Thank you very much. It's an honor.
Trump sagt hier, es ist eine Ehre, den Präsidenten Zelensky bei sich zu haben. Es gab wichtige Gespräche, große Fortschritte, nennt er hier, die es gab. Wichtiges Treffen, sagt er, findet heute statt. Auch das Treffen mit Präsident Putin spricht Trump an, dass etwas vielleicht herauskommen könnte. Dieses Treffen ist wichtig. Außerdem spricht er noch die 7 Vertreter und Vertreterinnen aus Europa an, die heute dann auch noch kommen zum Treffen und bedankt sich dann bei Volodymyr Zelensky. Also angefangen hat es einmal viel freundlicher als das Bild, was wir schon mal im Februar gesehen haben, wo es zu einem Streit vor laufenden Kameras gegeben haben. Was ist von dem Treffen zu erwarten?
Absolut. Ich denke, also die Atmosphäre ist wesentlich entspannter und damit auch konstruktiver, als es im Februar der Fall war, wo ja der Ausgang mehr oder weniger sehr destruktiv war, vor allem auch für die Ukraine. Damals haben die USA ja die Waffenlieferungen vorübergehend eingestellt. Ich würde die Erwartungshaltungen an den Ausgang dieses Gipfels nunmehr aber dämpfen wollen. Ich glaube nicht, dass es wirklich zu weitreichenden Konsequenzen kommen wird, im Sinne, dass hier mehr oder weniger Friedensverträge bereits vorausgehandelt oder verhandelt werden. Ich glaube, es geht um das Ausloten der Positionen im Wesentlichen. Mehr wird da jetzt im Moment für heute nicht zu erwarten sein. Ich denke, wir werden vielleicht in einem Gespräch noch darauf kommen, die Ausgangspositionen vor allem von Putin und Zelensky sind ja diametral auseinander liegend und damit müssen diese Differenzen erst überwunden werden, damit es überhaupt zu irgendeiner Lösung kommen kann. Und ich denke nicht, dass das bei diesem Gipfeltreffen der Fall ist. Was aus meiner Sicht das wirklich bemerkenswerte Element ist, und das kann entscheidend sein, ist diese Präsenz der Europäerinnen und Europäer, die Zelensky ganz offensichtlich den Rücken stärken wollen und das auch konkret tun durch ihre Anwesenheit. Es fand ja im Vorlauf des Eintreffens von Zelensky im Weißen Haus auch eine Abstimmung mit den europäischen Staats- und Regierungschefs, die anwesend sind, statt. Und ich denke, hier wird man unter Umständen das erste Mal erleben können, ich hoffe, ich bin noch nicht zu optimistisch, dass tatsächlich es möglich ist, dass die Europäer mit einer Stimme sprechen und einen Plan und eine Strategie haben, was Donald Trump ja bekanntlich nicht hat.
Das ist ein wesentlicher Punkt. Wir schauen uns vielleicht jetzt nochmal an. Wir haben eine Grafik vorbereitet, welche Europäer und Europäerinnen da heute vertreten sind. Und es ist bei Weitem nicht nur die Europäische Union. Da ist mal Volodymyr Zelensky natürlich. Aber wir haben hier den NATO-Generalsekretär Mark Rutte, dann EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, dann 2 Staatenlenker, 2 gewichtige mit Macron und Merz aus Europa und Meloni aus Italien. Dann haben wir auch noch Alexander Stubb, den finnischen Präsidenten, und Keir Starmer vom Vereinigten Königreich. Also nicht unbedingt Europäische Union allein. Trennt diese 7 viel oder kann man heute komplett auf einer Linie sein hinter Zelensky?
Ich denke, in Bezug auf die Ukraine und den Krieg gegen die Ukraine sind die Auffassungen dieser europäischen Führer, die da heute versammelt sind, sehr, sehr ähnlich, um nicht zu sagen fast deckungsgleich. Es geht vor allem um die Reihenfolge des eines Friedensschlusses, wie auch immer man das bezeichnen will. Trump hat ja bereits hier heute sehr viel interpretiert, was er unter Waffenstillstand und was er unter Friedensschluss versteht. Also ich denke, die Europäer werden Trump klar machen, dass die richtige Reihenfolge natürlich wäre, zunächst einen Waffenstillstand herzustellen und dann Verhandlungen zu beginnen. Nicht mehr oder weniger Verhandlungen zu beginnen während laufender Kämpfe. Man stelle sich vor, während dieser Verhandlungen und bei fortgesetzter Kämpfe käme es zu einem Durchbruch einer Seite zu Ungunsten des anderen. Dann wären die Verhandlungspositionen ja sehr plötzlich wieder völlig andere. Also diese Reihenfolge ist nicht wirklich konstruktiv.
Putin möchte aber die Reihenfolge. Putin möchte natürlich keinen Waffenstillstand, weil er jetzt gerade das Momentum hat und ein paar Meter jeden Tag gewinnt.
Ja, völlig richtig. Einerseits hat er das Momentum, andererseits darf man aber eines nicht vergessen. Auch Putin steht unter sehr starkem Druck. Putin geht, beziehungsweise Russland geht langsam das Geld aus. Die nationalen Reserven gehen zur Neige. Noch nicht in diesem Jahr, aber bei einem ähnlichen Niveau des Krieges wie jetzt, vermutlich im nächsten Jahr, das sehen zumindest die Wirtschaftsexperten so, die Kriegswirtschaft, die rechts, beginnt sich jetzt zu rächen, das heißt Geld geht aus, die Zinsen sind sehr hoch, es sind sehr viele Arbeitskräfte dem Arbeitsmarkt entzogen, die Produktion sinkt daher, die Wachstumsraten stagnieren in Wirklichkeit in den letzten Wochen, also auch Putin hat prinzipiell schon ein Interesse. Was er jetzt tut oder getan hat, auch schon in Alaska, ist einfach, man muss es so deutlich sagen, wie es ist, die außenpolitisch völlig unerfahrene Trump-Administration mit einer einzigen Ausnahme, das ist der Außenminister Marco Rubio, aber der ist mehr loyal als kompetent in diesem Fall, sieht jetzt die Chance, über diese völlig unerfahrene US-Administration in außenpolitischen Fragen doch noch Zeit zu gewinnen, beziehungsweise die Dinge sozusagen zu seinen Gunsten zu wenden. Und das ist eigentlich die große Gefahr, die ich sehe, dass hier unter Umständen Trump darauf einsteigt und die Europäer und Zelensky damit unter Druck setzt, dass er seine Hilfe einstellt, wenn es nicht zu einem Friedensschluss oder zu einem Abkommen kommt zugunsten Russlands, das muss man ganz klar sagen.
Und daran knüpft sich die Frage, was nämlich Donald Trump nach seinem Gipfeltreffen mit Putin in Alaska in Anchorage gepostet hat. Vielleicht können wir das auch mal kurz einblenden, weil es wirklich sagenhaft ist, was da steht. Er hat nämlich geschrieben, Donald Trump, Präsident Zelensky kann den Krieg mit Russland sofort beenden, wenn er es will, oder er kann weiterkämpfen. Heißt das übersetzt, er kann entweder sofort kapitulieren und große Landstriche verlieren, den Donbass zum Beispiel oder weitere Landstriche, oder halt weiterkämpfen und dann ohne US-Hilfe, weil es dann sein Problem oder das Problem der Europäer ist. Kann man das so verstehen?
Ja, genau das muss man leider so verstehen. Also Trump spricht hier ganz klar von einer ukrainischen Kapitulation. Bis jetzt war die Ratio des Westens ja umgekehrt. Russland kann den Krieg sofort beenden, wenn es die Ukraine verlässt und die Angriffe einstellt. Und wenn die Ukraine den Krieg einstellt, hat die Ukraine kapituliert und hört wahrscheinlich auf, so zu existieren, wie sie jetzt existiert und wie wir Europäer sie sich uns wünschen, nämlich als eine freie, demokratische Nation. Also es ist atemberaubend, diese Umkehr der Voraussetzungen, die Trump hier auch mit diesem Tweet gesetzt hat.
Deswegen haben die Europäer heute alle Hände voll zu tun, um Trump von diesem Weg abzuhalten. Was dieser Gipfel heute eben auch bringen könnte, das wurde auch ganz kurz in der Pressekonferenz erwähnt, nämlich ein Drei-Länder-Gespräch. Und das wäre tatsächlich neu und bahnbrechend zwischen den USA, Russland und der Ukraine. Vielleicht können wir diesen Ausschnitt auch zuspielen. Liegt momentan offensichtlich, ja, liegt vor, ein Dreiergespräch sozusagen.
I just spoke to President Putin indirectly and we're going to have a phone call.
Direkt
right
habe
after
er mit Putin
today.
Gesprochen und werde
and
sofort
we may or may not have a
nach
trilat.
Dem Treffen
if we don't have a trilat, then the
sprechen
continues.
Mit Putin.
And if we do, we have a good chance. I think if we have a trilat, there's a good chance of maybe ending it. But
Und Trump meint, ein Trilat, also ein Drei-Länder-Gespräch, könnte eine Chance haben, dass dieses Blutvergießen, das er ja die ganze Zeit erwähnt, beendet werden könnte. Also, das wäre schon ein historisches Treffen oder ein Gespräch, zumindest über Schaltung, mit Zelensky, mit Putin gab es noch nicht und mit Trump zu dritt.
Das wäre zweifellos. Ich glaube nur nicht daran, dass es zu einem persönlichen Gipfeltreffen in diesem Dreierformat kommen wird, weil damit natürlich etwas einträte, was Putin nicht will, nämlich Zelensky sozusagen auf die gleiche Ebene zu heben, auf der Trump und Putin miteinander verkehren. Das war ja die große Errungenschaft von Wladimir Putin in Anchorage, weil er der gesuchte Kriegsverbrecher jetzt mehr oder weniger auf der gleichen Ebene, auf Augenhöhe mit dem Präsidenten der größten Macht der Welt ist. Und Trump hat ihn damit wieder auf die Weltbühne gehoben und verholfen. Und das wäre dann natürlich auch mit Zelensky der Fall. Zelensky würde dann mit Trump und Putin auf Augenhöhe persönlich verhandeln. Und es gibt viele Aspekte und viele Expertinnen und Experten, die eben sagen, Trump scheut grundsätzlich eine Begegnung mit Wladimir Zelensky, weil Wladimir Zelensky, anders als er selbst, bis jetzt große Stärke gezeigt hat, vor allem auch bei Truppenbesuchen an der Front und etliches mehr, was Wladimir Putin eben nicht getan hat. Und die größte Angst von Wladimir Putin wäre einfach, als Schwächling dazustehen, wenn er einem sozusagen sich auch hart gebenden Wladimir Zelensky gegenübersteht. Aber eine Videoschaltung wäre natürlich denkbar.
Aber zumindest, wenn es so ein Gespräch geben könnte, würde man das im Nachhinein, weil Sie gesagt haben, Putin versucht das zu vermeiden, wenn er dazu einwilligen würde, Putin, wäre das zumindest ein Erfolg für Zelensky, weil er es geschafft habe, auf Augenhöhe tatsächlich als ebenbürtiger Partner aufzutreten.
Das wäre es absolut, überhaupt keine Frage. Ich denke, Zelensky bekäme dann mit auch die Möglichkeit, auf dieser Bühne und in diesem Format seine Positionen und die Positionen der Ukraine ganz klar zu legen gegenüber Russland und Russland natürlich auch zu beschuldigen, einen Angriffskrieg begonnen zu haben und diese ganzen russischen Narrative eigentlich damit zu entkräften. Auch deswegen fürchte ich, dass es zu diesem Dreierformat eher nicht kommen könnte oder dürfte. Auszuschließen ist natürlich gar nichts. Wir wissen, wie volatil die Situation in den letzten Tagen und Wochen geworden ist mittlerweile.
Es ist gerade extrem viel im Fluss. Um 21 Uhr, meine Damen und Herren, werden sich auch die bereits sieben erwähnten SpitzenpolitikerInnen der EU und des Vereinigten Königreichs der NATO ebenfalls treffen mit Zelensky und mit Putin im relativ kleinen Oval Office, also da muss man mal Platz schaffen für so viele. Das ist auch mal ein historischer Moment, der da wäre. Wenn wir jetzt nochmal schauen, was dann wirklich verhandelt werden muss, dann ist es doch letztlich die Sicherheitsgarantie für die Ukraine im Falle einer Waffenruhe. Es kann ja nicht sein, dass die Waffenruhe dann vielleicht vereinbart wird, vielleicht eine lange Waffenruhe vielleicht tatsächlich hält, ohne dass die Ukraine sicher sein kann, dass Russland nie mehr angreift. Wer kann die garantieren, wenn die USA aussteigen?
Das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage. Ich denke auch, dass Sicherheitsgarantien, die verschriftlicht sind, auch mit Brief und Siegel und Unterschrift, die Russland gibt, einfach nicht wirklich glaubwürdig sind. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Das sind die Abkommen, das Budapester Memorandum ist gebrochen worden. Es sind die Minsker Abkommen gebrochen worden, hauptsächlich von Russland. Russland hat den Maidan in Wirklichkeit natürlich entsprechend inszeniert, hat 2014 die Krim überfallen, die Krim annektiert in der Ostukraine, hat MH17 abgeschossen, ungestraft und so weiter. Also ich denke nicht, dass wirklich ein realistischer Politiker oder eine realistische Politikerin heute, die sich in der Außen- und Sicherheitspolitik auskennen, das sind ja nicht alle, bedauerlicherweise, ein Vertrauen in einen Vertrag setzen wird. Auch nicht in eine Sicherheitsgarantie. Die Frage ist nicht, was schwarz auf weiß steht, sondern die Frage ist, was getan wird, ganz konkret.
Das heißt, was könnte getan werden?
Es könnte zum Beispiel über die Westukraine eine Flugverbotszone errichtet werden. Es könnten auch westliche Truppen in der Westukraine stationiert
werden. US-Truppen? Europäische Truppen?
Das würden das Ergebnis von Verhandlungen dann weisen. Ich denke nicht, dass US-Truppen das sein werden. Das ist in der Vergangenheit ja schon andiskutiert worden. Und die Ergebnisse dieser Diskussionen waren immer konkrete US-Truppen werden nicht in der Ukraine stationiert, aber die USA überwachen sozusagen die Einhaltung der Bestimmungen einer derartigen Sicherheitsvereinbarung. Aber westliche Truppen aus Europa würden möglicherweise in der Ukraine stationiert werden. Zentraler Punkt ist, dass diese Sicherheitsgarantien sich um eine Art Artikel 5 des NATO-Vertrages drehen sollten.
Das ist die sogenannte Beistandspflicht der gegenseitigen NATO-Mitglieder.
Genau. Das sagt im Wesentlichen, dass die Mitglieder der NATO in dem Fall, im jetzigen Fall die Mitglieder der Koalition der Willigen sozusagen, im Falle, dass einer davon angegriffen wird, es als Angriff auf alle betrachten und mit allen Möglichkeiten, die sie haben, diesem Angegriffenen zu Hilfe kommen.
Das müsste angesichts der Kenntnis der russischen Vergangenheit und den vielen Vertragsbrüchen, die es gab, sehr glaubhaft und sehr stark und nachhaltig da sein. Das heißt, die Truppenstärke von westlichen Truppen in der Ukraine, die Präsenz müsste schon mal relativ groß sein. Und es müsste für Russland tatsächlich sehr schmerzhaft sein, dass man sich über über den Friedensvertrag hinwegsetzt.
Ja, absolut. Wobei es gar nicht um eine quantitativ starke Stationierung geht. Und ich denke, die Ukraine selbst sollte natürlich auch die Möglichkeit haben, sich wieder zu regenerieren und stark genug zu machen, um einen neuerlichen russischen Angriff abwehren zu können. Was die Europäer und die USA tun können, sind vor allem technische Maßnahmen und die Überwachung, die Logistik, die Unterstützung der Aufbau der Rüstungsindustrie in der Ukraine und ähnliches mehr. Also ich denke, es geht da gar nicht um eine quantitativ sehr starke Stationierung, permanente Stationierung von westlichen Truppen. Es geht da eher um Stolpersteine sozusagen, die errichtet werden, um Russland zu hindern.
Aber jedenfalls von Europa errichtet werden müssten, wenn die USA daneben sagen, das ist nicht mehr unsere Sache, wir haben alles probiert, es ist leider gescheitert, jetzt ist das euer Bier, wie ihr damit umgeht. Und dann müsste Europa natürlich in die Bresche springen, wenn die USA plötzlich keine Sicherheitsgarantie mehr geben könnten oder wollten. Leistet das Europa? Wir sehen hier eingeblendet Szenen aus dem Weißen Haus. Die Kamera hält da drauf, weil es natürlich dann das Treffen geben wird. Mit den 7 VertreterInnen aus Europa und dem ukrainischen Präsidenten. Alle Flaggen sind hier schon vorbereitet für dieses große Treffen. Reicht das aus, was Europa leisten könnte, um wirklich diese Lücke zu füllen, die die USA vielleicht hinterlassen?
Genau, der Konjunktiv ist es. Was könnte Europa? Europa kann es. Es kann es bis jetzt noch nicht und es konnte es in der Vergangenheit nicht. Aber wenn Europa will, und dieser Wille wurde immer wieder zum Ausdruck gebracht in den letzten Monaten, dass Europa bereit ist dazu, die Ukraine weiter zu unterstützen bis zu einer gerechten, dauerhaften Friedenslösung, und dass das enorme Aufwendungen braucht, das weiß Europa mittlerweile auch und hat ja auch mit mehreren finanztechnischen Mitteln hier Konsequenzen eingeleitet. Die Rüstungsindustrie ist wieder im Aufbau, es sind die Streitkräfte im Aufbau. Und ich denke, Europa wird es können, und wenn es das will. Und das ist genau der Punkt, den ich also vorher auch versucht habe, stark zu betonen. Es kommt weniger darauf an, was sozusagen auf dem Papier vereinbart ist, sondern was konkret getan wird, um diese Vereinbarungen auch umzusetzen.
Wer hat denn heute vom Großaufgebot der Europäer, die da vor Ort sind, Ihrer Meinung nach die wichtigste Rolle und das größte Gewicht, um tatsächlich dafür zu sorgen, dass diese europäische Linie auch wirklich nachhaltig vertreten wird, dass man hier versucht, als Europa eine Sicherheitsgarantie zu geben, damit ein Frieden dort auch, sollte er kommen, halten kann?
Also ich denke, es ist die Troika, ich nenne es einfach mal so, Keir Starmer, Friedrich Merz und natürlich Emmanuel Macron, also die drei Staatschefs der wichtigsten und stärksten Mächte in Europa. Leider ist UK ja nicht mehr Teil der Europäischen Union, daher wird die Europäische Union seine Rolle spielen mit ihrer Repräsentantin Ursula von der Leyen. Aber im Wesentlichen geht es um diese drei Repräsentanten. Es sind auch die drei stärksten Militärmächte in letzter Konsequenz. Und ich denke, dass sich hier unter Umständen noch etwas abzeichnet, was unter Umständen auch in weiterer Folge für eine europäische Sicherheitsunion relevant sein könnte, die unter Umständen dann mal in Entstehung ist, dass eben hier keine Einstimmigkeitsentscheidungen erforderlich sind für solche Entscheidungen, die dringlich und rasch gefällt werden müssen, sondern es unter Umständen eben diese Troika ist, die dann auch eine Art Repräsentanz nach außen der Europäischen Union gestalten kann. Und das werden Sie heute, glaube ich, auch durchaus so sehen.
Inzwischen ist natürlich sehr, sehr unsicher, wie US-Präsident Trump reagiert und das Ganze dann aufnimmt. Eine Frage noch zum Abschluss, weil Trump mit Putin möglicherweise auch Geschäfte schon vereinbart hat, um ihn letztendlich milde zu stimmen, dass er einen Waffenstillstand einwilligt. Würde das nicht die Sanktionsbemühungen Europas und letztlich auch der USA, die bis jetzt in Kraft waren, unterlaufen, wenn man da geheime Deals abschließt, was Rohstoffe betrifft?
Nicht unbedingt. Das Problem bei Sanktionen ist natürlich immer, dass man möglichst die gesamte Front gegen den Bösewicht, in dem Fall Russland, geschlossen sein sollte. Und da wären die USA und sind die USA natürlich als nach wie vor größte Wirtschaftsmacht der Welt ein ganz wesentlicher Faktor. Ganz schrecklich wäre natürlich auch für einen dauerhaften Frieden und tragfähigen Frieden in der Ukraine, wenn es unter Umständen Sanktionen, die die Europäer gegen Russland verhängen, über die USA umgangen werden könnten. Das wäre ein Albtraum. Auch das ist nicht völlig auszuschließen. Aber ich denke, die EU bereitet derzeit das 19. Sanktionspaket vor, das Anfang September in Kraft treten kann. Und sollte sich Russland nicht bewegen, sollte sich Wladimir Putin nicht bewegen, dann denke ich, wird es auch in Kraft treten, weil die Europäer sind für mich jedenfalls als schon jetzt mittlerweile ein Garant dafür, dass man sagt, wenn Putin nicht auch zu Konzessionen bereit ist, dann bleiben wir hart und setzen die Sanktionen in Kraft. Und nur das ist die Sprache, die Wladimir Putin versteht.
Jedenfalls einmal, zumindest für die Augen, ein starkes Signal der Europäer, mit dieser starken Abordnung dann nach Washington zu reisen und zu schauen, was da alles geht. Jetzt bei diesem großen Gipfeltreffen. Gerald Kahner, vielen Dank für die Zeit und für die Analyse.
Sehr gerne.
Und wir, meine Damen und Herren, wechseln in die Innenpolitik. Gleich bei uns sind drei Innenpolitik-Journalistinnen hier im Studio zu Gast, denn auch die schläft nicht. Anneliese Rohrer, Eva Konzett und Ida Metzger. Bis nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Zurück bei Beide Seiten live, meine Damen und Herren, auf Puls 24 an diesem Montag und wir widmen uns jetzt der Politik in Österreich. Es ist Mitte August schon vorbei, das heißt der politische Herbst, der steht schon vor der Tür. Eine Vorausschau, das wagen wir jetzt in der Diskussionsrunde. Mit meinen Gästen diskutiere ich das. Anneliese Rohrer ist bei uns politische Kommentatorin in der Presse. Schönen guten Abend. Ida Metzger ist da, freie Journalistin, Innenpolitik-Profi. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Und Eva Konzett, Innenpolitik-Chefin des Falter, begrüße ich bei uns. Hallo, herzlich willkommen. Thema Nummer eins haben wir schon diesen Sommer mitbekommen. Was tun gegen die horrenden Preise? Jeden Monat kommen die neuen Inflationsraten und wir wissen, Österreich ist da im Europaschnitt Schlusslicht und vor allem bei den Lebensmittelpreisen. Da versucht ja jetzt SPÖ-Finanzminister Markus Matterbauer Maßnahmen gegen die Lebensmittelpreise. Kann ihm da, Frau Rohrer, etwas gelingen oder kann er da eigentlich nur scheitern, weil so ein richtiges Konzept hat er nicht und die Hebel, die er erwähnt hat, die sind ja auch nicht wirklich starr?
Das ist eine gute Frage, weil was will er überhaupt machen? Er hat nur gesagt, er will eingreifen. Konkrete Sachen haben wir ja noch nicht. Ne? Aber ich erzähle Ihnen was von heute. Heute, Supermarkt, ich sage nicht welcher. Was es war, Schokolade, irgendwas. Angeschrieben mit 3,99. Noch ein anderes Ding angeschrieben mit 5,99. Bei der Kasse kostet das plötzlich beide Sachen um 1 Euro mehr. Wie kann das sein? Ja, der Preis wurde in letzter Minute erhöht. Wir haben die Tafeln noch nicht auswechseln können. Ja, so meine ich, gibt es unendlich viele Sachen, die man ändern muss, ohne dass man zu einer staatlichen Preisregulierung wie in kommunistischen Staaten kommt.
Das wäre eigentlich dann eine bessere Transparenz bei der Preisfindung oder eine elektronische Abstimmung, die schneller
bessere,
wäre.
Eine bessere Kontrolle der Firmen. Bessere Transparenz, würde ich sagen, ja.
Also das heißt, es ist eigentlich gar nicht das Business von Matterbauer, in dieser Sache etwas zu unternehmen, oder ist es doch politischer Auftrag?
Es ist sicher nicht das Business, also ich glaube sicher nicht das Business von Matterbauer, die Lebensmittelpreise zu regulieren, weil es kann sein, dass man dann so ausschaut wie in Ungarn. Es ist auch jetzt schon so, dass gewisse Sachen sind einfach nicht mehr in den Regalen. Warum, weiß kein Mensch. Das ist das Tödliche. Warum, weiß kein Mensch.
Hat er zumindest das Richtige getan, zu sagen, dass er die Sache jetzt angehen will und dass das wichtig ist und dass er sie lösen will, auch wenn er kaum Maßnahmen dagegen hat, weil er schon jetzt sagt, die Mehrwertsteuersenkung spielt's nicht mit dieser schlechten Budgetsituation, die wir haben?
Ich würde das ein bisschen anders sehen als die Frau Rohrer. Und zwar muss Finanzminister Markus Matterbauer etwas tun. Wir haben die Inflation in den vergangenen 2 Jahren, glaube ich, breitenwirksam unterschätzt, vor allem die psychologische Wirkung der Inflation auf die Leute. Wenn man jeden Tag in den Supermarkt geht und dann kosten die Tomaten mittlerweile, weiß ich nicht, das Kilo 7,50 Euro, wenn man österreichische Tomaten kaufen möchte. Die Kaufkraft, um die Kaufkraft der Österreicher ist es gar nicht so schlecht gestellt. Die Österreicher sparen im Moment wahnsinnig. Eben das beweist psychologisch, ist die Inflation ganz, ganz schlimm. Und Markus Marterbauer vollzieht da jetzt meiner Meinung nach auch ein bisschen eine Wandlung von einem Ökonomen zu einem Politiker. Weil er sagt, ich bin jetzt nicht nur da und kommentiere das und habe 20.000 Gründe, warum ich jetzt nichts dagegen tun kann, dass es euch schlecht geht, sondern ich stelle mich jetzt hin und ich versuche zu gestalten. Ich glaube, dass es aus einer politstrategischen Richtung das Richtige ist. Politstrategisch ist es richtig, was er macht. Ich gebe der Frau Rohrer natürlich recht, dass es noch völlig unklar ist, wie es denn zu gestalten ist. Er sagt, ich kümmere mich darum, ich habe eure Probleme gehört und ich lasse das nicht an mir vorbeiziehen. Es ist nicht ein Markt, in den ich nicht eingreifen kann. Es sind wir leben in einer Politik, wo immer alles unmöglich ist. Die Menschen empfinden, glaube ich, eine unglaubliche Ohnmacht. Sie haben in der Corona-Krise eine Ohnmacht empfunden. Sie empfinden jetzt in der Inflationskrise eine Ohnmacht. Dann kommt noch der digitale Fortschritt als Metathema dazu. Man muss den Leuten das Gefühl geben, dass da etwas getan wird und ich glaube, das macht er.
Ja, aber er kann es bei den Preisen nicht machen, bei der Steuer will er es nicht machen. Und sind wir uns ehrlich, je höher die Preise sind, desto mehr Steuer für Marterbauer.
Ja. Alleine wenn es jetzt durch die Diskussion gelingt, dass man auf EU-Ebene diese sogenannten Territorialgrenzen auflöst, das heißt, das ist ja, was der Handelsverband immer sagt. Der Handelsverband sagt, das ist überhaupt nicht unsere Schuld, sondern das ist die Schuld der großen globalen Lebensmittelkonzerne, die uns die Dinge in Österreich teurer verkaufen, wie es zum Beispiel in Deutschland ist.
Das ist EU-Business. Das müsste eigentlich die EU regeln, oder kann das Österreich regeln?
Entschuldigung, das ist EU-Business. Nein, das ist EU-Business. Aber die Diskussion führt ja mittlerweile dazu, dass wir das überhaupt einmal wissen. Von diesen Territorialbegrenzungen wussten wir bis vor kurzem gar nichts. Transparenz.
Sie reiten völlig zu Recht auf dem Vertrauen der Bevölkerung der Politik gegenüber herum. Völlig zu Recht. Das ist ein genereller Schwachpunkt. Und was stellt sich da heraus? Dass die Beamten des Wirtschaftsministeriums in Brüssel gegen eine Verschärfung dieser Regelung stimmen.
Das ist
und der Minister sagen muss, das ist nicht meine Linie. Wo ist denn da das Vertrauen der Leute?
Ja, das ist jetzt eine andere Baustelle einer anderen Partei. Aber ich möchte noch ganz, ganz kurz sagen, wir hatten in der mit den anziehenden Energiepreisen im Zuge der Corona-Krise und vor allem dann im Zuge des russischen Kriegs in der Ukraine. Wir hatten wahnsinnig hohe Inflationsraten und die ganzen Politiker haben gesagt, wir können nichts tun. Wir können nicht in den Strompreis eingreifen, wir können nicht in die Mietpreise eingreifen, wir können nirgendwo eingreifen. Und was ist passiert? Die Inflation hat sich überall draufgesattelt, mittlerweile auch in den hohen Lohnabschlüssen, was wiederum die Industrie zu Recht kritisiert. Und wir sind jetzt in so einem gordischen Knoten. Und wenn jetzt einer einmal sagt, ich mache da nicht mehr mit, dann finde ich das eigentlich nicht so schlecht.
Frau Metzger, sagen, nicht mehr mitzumachen ist das eine, tun, etwas dagegen tun, hat sich schon jetzt herausgestellt, ist schwierig. Was
geht? Wollte ich gerade sagen. Also ich meine, es ist gut, dass er sagt, aber er müsste auch wirklich mit konkreten Vorschlägen kommen, weil sonst steht er wieder als unglaubwürdig da. Und ich glaube, jetzt gerade wo Urlaubszeit ist und viele in Italien auf Urlaub sind und so, also ich höre es immer wieder von Freunden, die aus Italien kommen und sagen, oder Spanien, dort macht es Freude, wieder in den Supermarkt zu gehen, weil die Preise dort viel billiger sind. Also die Menschen sehen ja den Unterschied, wie hochpreisig Österreich ist und dass es in anderen Ländern, die gar nicht so weit von uns entfernt sind, viel weniger kostet. Was die österreichischen Supermarktketten ja immer sagen, ist, dass wir so ein tolles Netz haben, das so engmaschig ausgebaut ist und das kostet halt wahnsinnig viel Geld. Ich mittlerweile finde es übertrieben, wie viele Märkte es an jeder Ecke gibt, wo ich mir denke, ja, dann bitte macht es ein paar weniger auf, aber macht es dafür die Lebensmittel billiger.
Also wenn es das kosten würde, wenn die Kosten wirklich in den Supermärkten stecken würden?
Nur noch ein Satz, wenn wir uns zurückerinnern, vor noch unter Türkis Grün, als eben die Preise das erste Mal so angezogen haben, da kam auf einmal die Idee, man mache eine Preistransparenz-Datenbank irgendwo im Wirtschaftsministerium angesiedelt, hätte das für mehr Transparenz sorgen sollen und dann irgendwelche selbstregulierenden Kräfte des Marktes freisetzen, ist nie passiert. Von dieser Preistransparenz-Datenbank spricht niemand mehr. Die Regierung ist auch abgewählt mittlerweile, aber die ist verschwunden.
Na, die ist gar nie, die hat es gar nicht.
Die gab es gar nie, die wurde gar nie aufgesetzt.
Was ist denn jetzt in dieser Lage dann realistisch? Wir haben schon ausgeschlossen gehört von Martha Bauer selbst, Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel spielt es nicht. Das würde so viel Entfall der Steuereinnahmen bringen, das können wir uns einfach überhaupt nicht leisten. Preisdeckel dagegen sind vor allem die Koalitionspartner Neos und ÖVP. Also bleibt es da beim Arbeitskreis, den er jetzt gegründet hat, und mehr kommt dann nicht, Ihrer Meinung nach?
Das ist noch dem Österreich-Sprichwort, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründest einen Arbeitskreis. Aber wir haben ja, wir sind so botschert, muss ich ehrlich sagen. Weil das Beispiel, das ich Ihnen erzählt habe von heute, wer bitte kann der Herr Matterbauer nicht sagen, ihr macht's das nicht, ihr verlangt's nur die Preise, die ihr ausgeschildert habt. Und wenn ihr hergeht und nicht Zeit genug habt, das zu ändern, dann dürft ihr das nicht verlangen. Und wenn ihr das macht, dann schicke ich euch die Kontrolleure. Das sind lauter so einfache Dinge.
Wobei die Regel und die Konsumentenschützer haben das manchmal schon erfolgreich durchgefochten. Letztlich der ausgeschilderte Preis zählt. Und wenn der Supermarkt in der Zwischenzeit erhöht, ist das dessen sein Problem, dass er die Preise nicht...
Und die Österreicher, die sich Jahrzehnte nicht über diesen Österreich-Aufschlag aufregen, wer kontrolliert denn das wirklich? Was am Kassending steht und wer?
Man zahlt es und geht dann meistens durch, das stimmt, und das Körperlgeld ist schon wieder weg. Was könnte denn politisch am ehesten Ihrer Meinung nach rausschauen nach dieser Befassung durch den Arbeitskreis von Martha Bauer?
Also wie gesagt, also die Mehrwertsteuer senken, jetzt abgesehen von der angespannten Budgetlage, die wir haben, können wir uns nicht leisten. Ich glaube, es würde auch nicht viel bringen, weil innerhalb von wenigen Monaten, glaube ich, wäre der Effekt auch schon wieder weg. Wenn man das ja gar nicht kontrollieren kann, dann kommen irgendwelche Argumentationen, warum die Spaghetti jetzt doch wieder teurer sind. Ich glaube, dass es einfach nur, vielleicht kommt diese Transparenzdatenbank, dass man vergleichen kann, aber daran glaube ich auch nicht wirklich. Ich glaube nur, dass die Bundeswettbewerbsbehörde wirklich stärker kontrollieren muss und dass man eben versuchen muss auf EU-Ebene, nur das geht halt alles nicht sehr schnell, sondern alles sehr langsam, eben diese territorialen Unterschiede, dass man die wegbekommt.
Um das nochmal zu erklären kurz, das sind eben von den Konzernen vorgegebene Preise, die für die verschiedenen Länder verschieden hoch eingestuft werden. Und da kann sich der österreichische Supermarkt, so sagt es der Handel jedenfalls, nicht dagegen auflehnen, deutsche billigere Waren im Großeinkauf kaufen, sondern muss die höheren Preise in Österreich schlucken. Also das wäre mal eine Maßnahme, die EU-weit wäre. Was wäre denn in Österreich denkbar?
Einen Satz noch zum Handel, der natürlich nicht davor zurückschreckt, und also wenn er die Preise diktieren kann, da ordentlich nach unten zu drücken, fragen Sie mal bei den österreichischen Landwirten und bei den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und Molkereien nach, wie der Handel auch mit denen umgeht. Also dass der ja jetzt nicht, dass man den richtig einordnet.
Müsste die Politik auf den Handel da einwirken? Also wirklich tatsächlich auf den Handel in Österreich speziell?
Wir brauchen wahrscheinlich Druck auf den Handel. Wir haben natürlich eine Oligopolstruktur, wir haben sehr wenige Unternehmen, die dahinter stecken. Im Wesentlichen ist das Rewe, Spar und Hofer, die sich den Markt aufgeteilt haben, die jetzt, wie die Frau Metzger schon angemerkt hat, immer damit argumentieren, dass sie quasi an jeder Ecke sind und deshalb eine sehr hohe Filialdichte haben und deshalb auch quasi dann diese Preise verlangen müssten. Aber die Frage sich dann natürlich stellt, brauche ich das an jeder Ecke? Also ich glaube, mehr Transparenz, da bin ich ganz bei der Frau Rohrer, Druck aus der Politik, ein bisschen Anschub aus der EU, bessere Preise für die Bauern. Das ist ein Konglomerat, das ist jetzt nicht, das geht jetzt nicht mit einer einzigen Maßnahme. Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel.
Dann warten wir wohl auf den September und schauen, ob die neuen Inflationszahlen vielleicht ein bisschen uns optimistischer stimmen können. Was schon angeklungen ist in der ersten Diskussionsrunde, war die Lohnrunde, die jetzt bevorsteht in diesem Lohnherbst. Und bisher war es Usus, die Inflation auszugleichen und etwas draufzulegen. Muss man Ihrer Erfahrung nach diesmal von Seiten der Gewerkschaft vielleicht zurückhaltender sein, um nicht schon wieder aufzusatteln auf die eh schon hohe Inflation mit höheren Löhnen und dann wiederum, die zur Folge hat, eine höhere Inflationsrate, die man dann wieder ausgleichen muss? Oder
das Problem ist, dass zu viele Schichten und Verbände einfach nicht fähig sind, sich in der Denke zu ändern. Was Sie gerade beschrieben haben, ist die sogenannte Peña-Formel. Es muss abgegolten werden, die Inflation plus Produktivität. Das war in den 70er Jahren. Und die Gewerkschaft besteht heute noch drauf. Und wenn wir eine Inflation von, weiß ich nicht, 5% haben plus Produktivität, die wird zwar gering sein, das kannst du nicht mehr machen.
Also muss man drunter bleiben in diesem Herbst.
Ja, natürlich.
Ist das realistisch?
Das weiß ich nicht. Hm. Es ist jedenfalls zum Beispiel was fahrlässig. Das trifft aber nicht einmal die Gewerkschaften, sondern den Staat, dem Beamten eine so üppige Lohnerhöhung und zwar gleich zweimal zu geben.
Das mit, mit diesem Jahr und dem nächsten Jahr
geht's drauf. Ja, das gehört einmal aufgelöst.
Das wird aber jetzt das Argument von den anderen Gewerkschaften sein, die sagen, die Beamten sind ja quasi vorgeprescht mit dem Jahr.
Ja, deshalb gehört das aufgelöst und dann gehört festgestellt, dass die Benja-Formel vor 50 Jahren gegolten hat, aber nicht mehr jetzt. Man muss schauen, wie die Wirtschaftssituation jetzt ist.
Wie sollte jetzt die ideale Lohnrunde aussehen, Ihrer Meinung nach? In diesem
Herbst? Ich glaube, dass die Gewerkschaften da schon quasi dieses Jahr zurückhaltender sein sollten, weil warum werden diese Lohnabschlüsse auch gemacht, damit die Leute das Geld eben dann auch wieder ausgeben und so wie man jetzt sieht, sparen die Österreicher und es fließt nicht in den Markt hinein und deswegen haben auch sehr viele Shops und man sieht es ja auch schon in Wien, wie viele Boutiquen etc. oder ganz normale andere Shops zusperren, dass wie viele Leerstände es auch in den Orten gibt, am Land etc., dass die Leute einfach nicht mehr konsumieren, sondern sparen und das nicht in den Markt hineinläuft.
Ja, aber das würde ja das Argument dann lauten, dass man umso höher die Löhne ansetzen muss, dass sich niemand mehr Sorgen machen müsste und sagen, dass man sich nichts mehr leisten kann, weil wenigstens ein bisschen was da. Dass das Geld wieder in den Umlauf kommt.
Leisten könnten sie es sich ja, sondern sie geben es einfach nicht aus, sie sparen es lieber an. Und insofern bringt dann die Lohnerhöhung, unter Anführungszeichen, sage ich jetzt bitte, nicht so viel, wie man es sich erwartet.
Also sie landet wieder im Sparschwein. Wie sehen Sie das, Frau Metzger? Frau Konzert, danke, Frau Metzger.
Ich glaube, es ist ein großes Dilemma, vor dem wir stehen. Das eine Ding oder die eine Sache ist, dass was Türkis-Grün gemacht hat, war ja nicht nur die hohen Lohnabschlüsse nicht zuzulassen oder halt, weil das haben die Gewerkschaften, das machen die Sozialpartner unter sich aus, aber es gab sehr hohe Lohnabschlüsse und darüber hinaus gab es von der Politik Einmalzahlungen für im Grunde jede Gruppe, an die man sich denken kann, einen Energiekostenzuschuss, andere Zuschüsse. Also es gab noch Geld auf das Konto aller Österreicher und viele haben vielleicht gar nicht gemerkt, dass sie da 200 Euro bekommen haben und da 200 Euro. Das aber wurde in den Gehalts- und in den Lohnverhandlungen überhaupt nicht berücksichtigt. Das heißt, es gab eine vollkommene Überförderung. Das ziehen wir jetzt leider mit. Ich befürchte aber, dass auch in der Regierungskonstellation mit einer SPÖ und einer ÖVP in der Regierung es relativ unwahrscheinlich sein wird, dass es hier zu sehr viel geringeren Lohnabschlüssen kommen wird. Die Wirtschaft sagt richtigerweise, dass die Arbeitskosten in Österreich einfach sehr, sehr hoch sind. Das stimmt und es ist der Wirtschaft unbenommen, das auch immer wieder auf den Tisch zu legen. Aber wir müssen uns generell, müssen wir dann ein bisschen weiterschauen, auch überlegen, ob das Ganze, wie der Wirtschaftsstandort gehalten werden kann und in eine Zukunft gebracht werden kann. Wir haben jetzt größte Probleme in der Automobilindustrie, die unglaublich wichtig ist. Da wird es Ersatzindustrien geben müssen. Da muss man sich überlegen, warum man nicht in die Umwelttechnologie zum Beispiel unglaublich viel investiert, die eine Zukunftsindustrie ist und quasi da dann weiterhin gute Industriejobs liefern kann, die wir brauchen.
Hat die Wirtschaft Ihrer Meinung nach in dieser Argumentation mit der Gewerkschaft, die da ansteht, jetzt in diesem Jahr bessere Karten, weil sie eben sagen kann, tut uns leid, aber wir sind nicht mehr konkurrenzfähig, die Betriebe halten sich nicht mehr, der Standort ist in Gefahr?
Naja, sie brauchen ja nur auf die steigenden Arbeitslosenzahlen verweisen.
Die Wirtschaft hat also durchaus Argumente jetzt in der Hand, absolut, zu sagen, wir bleiben jetzt mal niedriger und gleichen vielleicht nur gerade mal die Inflation aus, wenn überhaupt.
Also absolut, es gibt ja auch genug Berichte von Unternehmern, die man im Fernsehen oder auch auf Puls 24 etc. gesehen hat, die einfach sagen, wir kriegen gewisse Aufträge nicht mehr, weil wir müssen einfach zu teuer anbieten und da sind andere Länder, sind da einfach billiger als wir.
Der Standort ist natürlich in den Verhandlungen seit 20 Jahren in Gefahr. Also das ist das Argument, das legitime Argument auch von Seiten der Wirtschaftstreibenden. Da ist die Frage, ob es nicht andere Möglichkeiten gäbe, als jetzt auf die Lohnverhandlungen so hinzupochen. In Deutschland zum Beispiel gibt es jetzt einen Industriestrompreis, weil das größte Problem der produzierenden Industrie im Moment sind, dass die Energiekosten so hoch sind. Jede Molkerei muss fast zusperren, weil sie das Joghurt einfach nicht mehr hinbringen. Und das ist im Stahlwerk dasselbe und in der Automobilzulieferindustrie auch.
Es wird jedenfalls eine heiße Lohnverhandlung, so viel ist schon jetzt fix, weil die Gewerkschaft sich aus dieser Benja-Formel nicht so leicht raussteigen will, nachdem man es schon jahrzehntelang versucht hat, in den Verhandlungen durchzusetzen. Und wir sind beim nächsten Thema, meine Damen und Herren. Aus der Inflation oder aus der Lohndiskussion folgt auch die nächste Sommerdiskussion, die wir schon gehabt haben und die sich natürlich auch in den Herbst weiterziehen wird. Das ist die Diskussion um die Teilzeit. Und da hat ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hartmannsdorfer ein neues Wort in der politischen Debatte geprägt. Das können wir uns kurz mal anhören.
Wo ich kein Verständnis habe, ist die sogenannte Lifestyle-Teilzeit, wo Menschen überhaupt keine Verpflichtung oder Verantwortung haben und einfach, weil sie es nicht freut, weniger arbeiten.
Die Lifestyle-Teilzeit, sagt er. Ist das ein Punkt, Frau Rohrer, wenn er sagt, die vielen Teilzeitkräfte in Österreich, die belasten das Sozialsystem, weil sie für dieselben Leistungen halt weniger Beiträge zahlen?
Das kann man schon so sehen, ja. Man kann auch ernsthaft darüber diskutieren. Es ist nur wirklich erstaunlich. Der Herr Hartmannsdorfer, weiß nicht, gilt als Kommunikationstalent, ja. Und umgeschaut wiederholt er den Fehler, den der Herr Nehammer schon gemacht hat mit dem billigeren Essen und die Leute, die nicht Vollzeit arbeiten wollen. Umgeschaut er. Die Argumentation, die er bringt, ist einfach völlig daneben. Es geht nicht nur um Live, es geht um Lifestyle, aber dann muss ich sagen, okay, wer nicht Teilzeit arbeiten will, der soll, muss mit den Konsequenzen rechnen. Und dann muss ich zu den Firmen gehen und sagen, wie viel Leute habt ihr in Teilzeit, die eigentlich Vollzeit arbeiten wollen und warum lässt ihr sie nicht? Es ist, er hat die falsche Kuh geschlachtet.
Wie sehen Sie die Teilzeitdebatte? Ist die berechtigt, so wie er sie geführt hat?
Ich sehe sie als berechtigt, ich finde aber, das Wording von ihm war vollkommen falsch. Also eben mit dieser Lifestyle-Teilzeit, also so debattiert man das nicht. Aber er hat natürlich die Statistik absolut auf seiner Seite, weil in Österreich, wir haben die zweithöchste Teilzeitquote in Europa nach den Niederlanden. Vor allem die Frauen sind davon betroffen und ich glaube, in den letzten 10 Jahren ist sie um 30% auch gestiegen, die Teilzeitquote bei uns. Und insofern hat er natürlich ein Argument und es gibt natürlich viel, und es sind nur 6,5%, habe ich mir jetzt vor der Sendung ausgehoben, die gerne aufstocken würden von Teilzeit auf Vollzeit, das aber nicht können. Also die restlichen, die offenbar also abgesehen von den Frauen.
Also die selbst Zeit hätten und die Zeit aufteilen, also sich einteilen könnten. Denn die Debatte ist ja auch öfters, dass man sagt, ich kann gar nicht mehr arbeiten aufgrund von Betreuungspflichten.
Nein, das meine ich nicht. Ich meine diejenigen, die sagen, ich bin jetzt in Teilzeit, würde aber gerne auf Vollzeit aufstocken.
Und es ist nicht möglich von der Firma. Also
und es ist von der Firma her nicht möglich, das sind 6,5%. Aber ich meine jetzt nicht die Frauen, die quasi Betreuungspflichten haben oder einen Angehörigen pflegen etc. Die fallen da natürlich nicht hinein. Und ich glaube schon, dass man da was ansetzen muss, weil eben sich dann unser ganzes Sozialsystem nicht mehr ausgeht, so wie es jetzt aufgesetzt ist. Und man muss den Frauen auch sagen, das stimmt schon, dass es natürlich mit der Pension, wenn man ewig in Teilzeit bleibt, halt einfach schlechter ausschaut.
Also selbst logischerweise geringere Beiträge haben die dann in der Pension.
Aber was man auch sagen muss, ist, dass halt der Anreiz ist, also auch wenn es nur 6,4%, aber warum nur 6,4%, also quasi aufstocken wollen, aber nicht können. Aber der Anreiz ist natürlich nicht wahnsinnig hoch, in Vollzeit von Teilzeit zu gehen. Weil wenn eine Friseurin dann um 300 Euro brutto mehr verdient, obwohl sie dann vielleicht doppelt so viel arbeitet, warum soll die überhaupt aufstocken auf Vollzeit?
Weil sich eben die Rechnung nicht aufgeht, ja. Weil die Beiträge nicht so hoch
jeden Fall ansetzen, um sozusagen dieses Vollzeitmodell wieder attraktiver zu machen.
Wie sind denn die politischen Parteien positioniert in dieser Teilzeitfrage? Es ist sehr schnell eine ideologische Linie durchgegangen durch die Diskussion. Wird das Thema insgesamt zu ideologisch betrachtet in Österreich und zu wenig sachlich, pragmatisch?
Ich glaube, Sie haben da einen ganz, ganz wichtigen Punkt und wir haben dieses Gespräch, diese Diskussion ja auch eröffnet mit, es ist Sommer und wir schauen, was der Herbst bringen wird. Was wir sehen, und das hängt auch ein bisschen mit der Diskussion um die Lebensmittelpreise zusammen, dass jetzt jede Partei in dieser Dreierkoalition
ein Stichwort bekommt, ein Thema setzen darf, so wirkt es zumindest. Der Matterbauer als Finanzminister, Markus Matterbauer, darf sich über zu hohe Lebensmittelpreise aufregen. Jetzt kommt der Herr Hartmannsdorf als Wirtschaftsminister, der darf eine Teilzeitdebatte führen und wir werden in wenigen Wochen oder nächste Woche schon eine Debatte führen über was für Staatsreformen wir brauchen, weil das ist das, was die Neos aus dem Ganzen herausholen. Für die ÖVP und vor allem für das ÖVP-Klientel ist diese Teilzeitkiste, nenne ich es jetzt salopp, schon ein großes Ding. Also die haben schon das Gefühl, die Leute arbeiten zu wenig, wir arbeiten viel, alle anderen arbeiten weniger. Das ist emotional eigentlich ziemlich aufgeheizt und Hartmannsdorfer aus seiner Sicht heraus richtigerweise bedient jetzt da die eigene Klientel. Zu den Zahlen, wir wissen es immer, es gibt ein großes Problem der Kinderbetreuungspflichten für Frauen. Ich habe mir das noch angeschaut, zum anderen 25% der teilzeitarbeitenden Männer machen eine Fort- oder Weiterbildung, also die sind jetzt auch nicht unbedingt faul. Und es gibt 24%, die sagen, ich will nicht Vollzeit arbeiten. Und für diese Personengruppe, die einfach sagt, es freut mich nicht, ich möchte am Freitag lieber auf den Berg gehen, für die bräuchte es feingliedrigere Maßnahmen, dass die dann einfach mehr in das Sozialsystem einzahlen. Für alle anderen, die grundlos oder aus Gründen, muss man sagen, die Teilzeit gewählt haben oder nicht anders können, die darf man nicht bestrafen, das wäre nicht fair.
Aber weil Sie gesagt haben, das ist die ÖVP-Klientel, also in der ÖVP-Klientel werden ja auch einige sein, die das auch verfolgen wollen und sagen, ich gehe lieber am Freitag auf den Berg, die würden sich ins eigene Fleisch schneiden. Oder ist das wirklich ein großer Teil der Bevölkerung, die das ähnlich sieht wie Hartmannsdorfer, dass eben zu viele zu wenig beitragen?
Ich glaube, das ist in einem konservativen Milieu schon noch, dass viele da denken, quasi das Arbeiten, das ist auch eine Art Pflicht am Staat, das ist die Pflicht des Staatsbürgers und dass der nicht mehr alle nachkommen in der Art und Weise, wie es sein muss. Vor allem die Jungen in Wien.
Die Jungen in Wien?
Die Jungen in Wien.
Die sehen das so?
Nein, die arbeiten zu wenig.
Das wird am Land so gesehen, dass die Jungen in Wien zu wenig arbeiten und die Lifestyle-Teilzeit verfolgen.
Das sind dann die Kinder von den ÖVP-Bürgermeistern am Land, die nach Wien ziehen und grün werden.
Wie es schon Wöginger befürchtet hat. Wie kann man das lösen, Ihrer Meinung nach, politisch die Teilzeitdebatte mit dem Finger auf jeweils andere zu zeigen, ist zwar beliebt in Österreich.
Das machen wir bei jeder Debatte, da brauchen wir nicht die Teilzeitdebatte dazu, mit dem Finger zeigen wir bei jeder Debatte auf andere. Aber es gibt, wie die Dame schon erwähnt haben, es gibt verschiedene Dinge, die die Teilzeit oder der Vollzeit statt Teilzeit unattraktiv machen. Das ist, wie heißt das, du arbeitest 100%, kriegst aber nur 67%.
Also es muss sich mal auszahlen.
Es müssen die Betreuungsgegebenheiten verbessert werden. Wir hatten das da unlängst gerade wieder gesagt, ich glaube, der Felbermayr, die sind immer seit Jahren dieselbe Schleife. Es müssen die Ganztagsschulen her. Aber es passiert ja nichts. Es gibt eine Menge Lösungen, aber es passiert nichts. Es müssen flexiblere Arbeitszeiten mit mehr Fantasie, aber die bringt man nicht auf.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass bei den Inflationsdebatten, die wir gehabt haben, dass sich da zu wenig tut in Österreich. Aber vielleicht tut sich ja doch was, wenn so viele Debatten jetzt doch sehr intensiv geführt werden in der Zukunft und vielleicht auch bei der Teilzeit. Und noch was wird uns im Herbst beschäftigen und in den Schlagzeilen sein. Es gibt wieder U-Ausschüsse. Ja, Achtung, das ist wirklich Mehrzahl. Die FPÖ wollte zuerst einen sehr großen Mega-U-Ausschuss, aber das ist unzulässig. Und so werden es zwei zu den Themen Causa Pilnacek einerseits und Corona. Was kann da jeweils rauskommen, Frau Metzger?
Also ich glaube nicht, dass die gleichzeitig laufen werden, sondern hintereinander werden die kommen. Also ich weiß jetzt nicht, ob es wahrscheinlich nur einen im Herbst geben und den anderen dann wahrscheinlich im Frühjahr geben. Bei Christian Pilnacek, bei dem U-Ausschuss, ich meine, da liegt eh schon wahnsinnig viel am Tisch. Ich weiß jetzt nicht, was da noch rauskommen sollte, beziehungsweise glaube ich diese Mordtheorie von Peter Pilz einfach nicht. Also das ist mir zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Und bei Corona, naja, das ist das große Wahlversprechen der FPÖ, das sie einlösen muss. Da glaube ich, gibt es schon parteiintern jetzt auch schon Diskussionen, warum man eigentlich Pilnacek macht und nicht gleich Corona. Da gibt es schon einige Stimmen innerhalb auch des Parlamentsclubs, die das nicht so gerne sehen. Ich persönlich Es sind natürlich einige Sachen falsch gelaufen bei Corona, aber natürlich ist man auch 6 Jahre später immer klüger. Wir standen damals vor einer neuen Situation, wo sicher nicht alles richtig gelaufen ist, aber ich glaube, dass die meisten Politiker alles nach bestem Wissen und Gewissen damals gemacht haben und dass man da jetzt quasi so populistisch da noch einmal eine Abrechnung macht, aber das ist halt die FPÖ-Klientel, die das eben haben will und ja, wird auch noch über die Bühne gehen.
Sind die Themen aus Ihrer Sicht, Frau Auer, legitim?
Ich glaube schon.
Für die aus FPÖ-Sicht? Insgesamt auch?
Ja, glaube ich schon.
Tatsächlich? Beide? Pilnercheck aufzuklären und Corona?
Pilnercheck, da bin ich etwas skeptischer als die Frau Metzger. Da sind so, wenn da nur rauskommt, dass die einzelnen Organe nicht richtig gearbeitet haben oder schlampig oder wird eh nichts sein, dann wäre ich schon zufrieden, weil da sind einige Sachen, die hätten nicht so laufen dürfen. Das hat ja auch der Kreitner in seinem Kommissionsbericht gesagt. Also ich glaube, da könnte man schon aufklären, ob da jemand dann schuld ist oder ob da eine reine Unfähigkeitsbilanz herauskommt. Das wage ich nicht zu bezweifeln. Und die Corona-Geschichte ist, wie die Frau Metzger gesagt hat, eine rein parteipolitische Geschichte. Das sehe ich nicht so viel.
Das ist also ein Zwischenwahlkampf, könnten Sie das vielleicht so sehen?
Vorab muss man sagen, es ist natürlich das Recht der FPÖ, solche Kontrollinstrumente einzusetzen und zu verwenden. Corona ist eindeutig ein ihrem Milieu geschuldetes Thema. Wir dürfen nicht vergessen, die FPÖ wurde quasi durch die Pandemie vom Boden wieder aufgehoben. Die ist ein bisschen fast von den Toten auferstanden und ist jetzt größte Partei im Nationalrat. Das heißt, ohne Corona hätte das vielleicht ein bisschen anders ausgeschaut. Die FPÖ hat ein großes Interesse daran, dass das Thema am Köcheln bleibt. Alle anderen in der Bevölkerung, anekdotische Stichprobe eher weniger. Dazu muss man sagen, es gab schon einen Ausschuss im Themenbereich Corona, einen U-Ausschuss, der war zu den COFAG-Förderungen, also zu den falschen Wirtschaftshilfen oder wie die aufgesetzt wurden. Und es gab von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften von der Regierung initiiert einen Bericht über die Folgen und Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Vertrauen vor allem zwischen der Bevölkerung und der Regierung. Also Corona ist relativ gut aufgearbeitet, aber die FPÖ muss muss da weiter das Köcheln lassen. Sie hat 2 große Themen. Sie hat Corona, sie hat die Ausländerthematik. Es läuft auch nicht so schlecht bei der Ausländerthematik aus FPÖ-Sicht. Sie ist ein Two-Trick-Pony und Corona ist eins davon.
Also das heißt, das ist natürlich aus Sicht der Oppositionspartei FPÖ auch legitim, dass genau dieses Thema jetzt versucht wird aufzuarbeiten. Aber könnte das Ihrer Meinung nach auch zu Scharmützeln oder Reibereien innerhalb der Koalitionsparteien führen? Oder sind da die Parteien ÖVP, SPÖ und NEOS vollkommen auf einer Linie, sowohl bei der Causa Pilnercheck als auch bei der Causa Corona?
Also ich glaube, bei Corona werden sie die Mauer machen. Bei der Causa Pilnercheck ist das vielleicht was anderes, weil was die FPÖ versuchen wird, ist diesen einstigen, mittlerweile verstorbenen, einstig unglaublich mächtigen Sektionschef im Justizministerium natürlich als einen schwarzen, als einen ÖVP-Strippenzieher zu definieren, zu positionieren, ich benutze jetzt den FPÖ-Slogan, als Teil eines schwarzen Deep States. Und da, das wird die ÖVP natürlich schon ein bisschen kitzeln. Insgesamt laufen wir halt Gefahr, dass wenn wir U-Ausschüsse so aufsetzen, dass alle abstumpfen und eigentlich dieses Kontrollinstrument irgendwann ins Leere läuft. Aber es ist ihr Recht, es ist das Recht der FPÖ, das zu machen.
Das Problem ist, wenn es nur mehr parteipolitisch argumentiert wird und nichts Neues rauskommt.
Könnte das zwischen SPÖ und ÖVP zu Scharmützeln führen, gerade was Pilnercheck?
So wie die SPÖ und der Babler aufgestellt ist, glaube ich nicht. Ne?
Wie würden Sie das sehen, Frau Metzger? Gibt es da vielleicht innerkoalitionär mögliche Brösel, die Sie irgendwie sehen?
Nein, im Moment sehe ich das, glaube ich, nicht. Ne?
Also eine Show der Oppositionspartei FPÖ in diesen beiden U-Ausschüssen zu den Themen, die dran kommen werden im Herbst. Und was wir noch besprechen wollen, das ist auch ein Thema, das im Herbst wahrscheinlich auch nicht von der Tagesordnung weggeht und ein politisches Thema bleibt, Das ist die Gesundheit und das Gesundheitssystem. Heute hat zum Beispiel die Kärntner Ärzteschaft erstmals kurz gestreikt. Das war ein Warnstreik dort, ein paar Stunden, aber es könnte mehr kommen, weil die Krankenkasse, die Gesundheitskasse, wie es heißt, in Kärnten die geringsten Arzthonorare in ganz Österreich zahlt. Ist dieser Streit überhaupt Sache der Politik oder ist das Ihrer Meinung nach nur eine Verhandlungssache zwischen Kasse und Ärzten?
Es ist unglaublich wichtig, dass wir darüber sprechen. Nicht nur über die Honorare der Kärntner Kassenärzte, sondern über diese unglaublichen Verkrustungen und die Probleme im Gesundheitssystem insgesamt. Für mich ganz spannend ist, wer denn in diesem Fall der Überbringer der schlechten Nachricht war. Das war nämlich der Rechnungshof. Der Rechnungshof hat einen Rohbericht erstellt. Das haben dann die Kollegen vom Profil und vom ORF veröffentlicht. Und in diesem Rohbericht sagt der Rechnungshof relativ klar, ihr müsst irgendwas machen. Entmachtet einmal zumindest die Ärztekammern in den Ländern.
Neun an der Zahl,
klar. Neun an der Zahl, genau. Wir haben also, es ist natürlich niemandem zu erklären, tatsächlich nicht, warum ich in Niederösterreich andere Leistungen bekomme, wenn ich bei derselben Kasse, Gesundheitskasse versichert bin, als in Wien. Also ich müsste ja nur in die Partnerbahn einsteigen und dann nach Wien fahren und dann zahle ich für meine Muttermalkontrolle nichts mehr. Interessant eben der Rechnungshof. Hat das moniert. Es erinnert mich ein bisschen ans Märchen des vom Kaiser mit den neuen Kleidern. Es muss jemand von außen kommen, um dem System zu sagen, dass es völlig nackt ist, dass eigentlich alles jetzt wirklich bald am Boden ist. Wir haben unglaublich hohe Kosten im Gesundheitssystem. Demografisch geht sich das nicht mehr lange aus.
Was kann denn die Politik da machen? Was zum Beispiel jetzt konkret eben die Entmachtung der Ärztekammer der Bundesländer betrifft? Oder kann sie nur warten, bis der Rechnungshof nächstes Jahr dasselbe nochmal sagt?
Dass die Politik und der ÖVP-Führung eine Kammer angeht, das glaube ich, werde ich nicht mehr erleben. Ja? Weil da ist die Kammersolidarität dann schon größer. Ärztekammer, na, also das nicht. Ja?
Das heißt, die angesprochene Verkrustung von der Frau Konzert, die wird halt bleiben?
Nein, man muss sie schon auflösen, aber das geht ja über die Gesundheits. Kassa sollte das eigentlich gehen. Ne? Die sollten eigentlich in der Lage sein, gleiche Honorare in ganz Österreich anzubieten oder zu verpflichten. Der Wahnsinn ist ja nur, es wurde doch diese ganze Zusammenlegung nur deshalb geschaffen, damit das nicht eintritt, was jetzt eintritt und was jetzt der Rechnungshof kritisiert. Und dann geht der sehr sympathische Herr McDonald hinaus und schreit zuerst, um Gottes Willen, wir haben überhaupt kein Geld. Und dann zahlen die Pensionisten ein paar Prozent mehr Sozialversicherung. Jetzt plötzlich sieht er Land in Sicht. Das ist, ich weiß nicht, wer in Österreich das alles entpolitisieren könnte.
Wie könnte es weitergehen, Frau Metzger, in diesem Streit? Ist das wirklich nur eine Ärztekammer-Kassenangelegenheit oder müsste da die Politik ganz andere Tatsachen mal ein? Wir haben ja auch noch den Streit zwischen Kasse und Leistung, was die Zahnfüllungen betrifft, die seit dem Amalgamverbot auf Eis liegt und es einfach keine Lösung dafür gibt.
Es ist ein roter Faden oder ein Wahnsinn, der sich die ganze Zeit durch Österreich zieht. Es ist egal, ob das die Zahnfüllungen sind, ob das die Honorare der Ärzte sind, die Mindestsicherung ist. Dieses föderalistische System, das hat halt große Schwächen und das müsste endlich einmal aufgelöst werden. Wer sich das jetzt traut, bei uns anzugreifen, vielleicht erleben es wir in 18 Monaten, weil das soll ja dann quasi der große Reformwurf kommen, gemeinsam mit den Ländern etc. und mit der Regierung. Wir können hoffen, aber ich glaube, dass wir dann nicht sehr hoffnungsvoll, also nicht Großes erleben werden. Aber es geht natürlich nicht, dass man in Kärnten, und so wie das die Frau Konzett schon gesagt hat, also dass es einerseits unterschiedliche Honorare gibt und auch unterschiedliche Leistungen. Das muss doch in Österreich einheitlich sein. So groß sind wir doch nicht, dass das nicht schaffbar ist.
Wir haben es schon fast vergessen, aber danke fürs Ansprechen, Frau Metzger, von dieser Kommission, die letztlich von Ländern und Bund gemeinsam genau. In einer riesengroßen Pressekonferenz vorgestellt worden ist, dass sich da endlich was tut. Und wir haben, hurra, jetzt zwei Jahre sogar keine Wahlen und keine Wahlkampf. Also es könnte vielleicht ja doch was weitergehen. Vielen Dank für die Diskussion. Ida Metzger war bei uns, Anneliese Bohrer und Eva Konzett. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, das war die Diskussion zur Innenpolitik hier auf Puls 24. Wir wünschen noch einen schönen Montagabend.